Ich hatte im Überblick vor der Essenspause euch versucht vorzustellen, was prophetisch der Hauptteil oder der Hauptgedanke des zweiten Psalmbuches ist, nämlich der Überrest leidet unter dem Antichristen und seinen Anhängern wegen diesem Antichrist und seinem Bündnis mit dem Haupt des Römischen Reiches. Verlassen sie das Land, fliehen in die umliegenden Länder nach dem Rat des Herrn Jesus, den er in Matthäus 24 gegeben hat, dass sie das tun sollten, sobald dieses Gräuelbild im Tempel aufgestellt wird. Und diese ganze Problematik steht prophetisch hinter dem zweiten Psalmbuch. Das dritte Psalmbuch, das hatte ich auch schon anfangs gesagt, ich wiederhole es nur zur Erinnerung, es ist noch ein anderer großer Feind da, der von außen kommt, das ist der sogenannte König des Nordens, der in das Land einfällt und furchtbare Verwüstung in dem Land anrichtet, Jerusalem teilweise zerstört, den Tempel zerstört. Ja, wir hatten von ihm gelesen, dass dieser Verwüster eigentlich von Gott gesandt kommt als eine Zuchtrute, weil dieses Götzenbild im Tempel aufgestellt worden ist. Ich möchte noch etwas dazu lesen jetzt aus Daniel 11. Da wird dieser König des Nordens, das wird noch genauer ausgeführt. Und das möchte ich mal vorstellen. Daniel Kapitel 11. Ich muss greifen ein bisschen zurück, bevor ich die Stelle lese. Wir hatten gesehen, das dritte große Weltreich, das der Prophet Daniel schildert, ist das griechische Weltreich. Nochmal erst das babylonische, dann das medopersische, dann das griechische, das seinen Anfang nahm als Weltreich unter Alexander dem Großen. Der ist ja im Eilschritt bis zum Indus hintergekommen, ja, hat das ganze medopersische Gebiet praktisch eingenommen. Alexander der Große ist ja sehr früh gestorben, ist nicht alt geworden und hat das Riesenreich, das wie gesagt von Griechenland bis an den Indus hinterging, bis nach Indien, hat er seinen vier Generälen übergeben. Und von diesen vier Generälen sind zwei besonders wichtig. Der eine bekam Ägypten, damals ein sehr reiches Land, und der andere bekam Syrien und umliegende Länder. Der eine wird dann immer genannt der König des Südens, immer gesehen aus dem Blickwinkel von Israel. Ägypten liegt natürlich von Israel aus gesehen im Süden, darum der König des Südens. Und Syrien und die umliegenden Länder liegen von Israel aus gesehen im Norden, darum der König des Nordens. Und diese beiden Generäle, die waren untereinander noch friedlich, aber die Nachkommen von denen, die haben untereinander immer Zwist gehabt. Jeder hat versucht, das Gebiet des anderen sich anzueignen. Und wenn der König des Nordens Krieg hatte mit dem König des Südens, na, durch welches Land zog er dabei? Immer schön durch Israel. Umgekehrt natürlich genauso, wenn der König des Südens Zwist hatte mit dem König des Nordens, durch Israel. Das heißt, sie waren immer die Leidtragenden dieser Auseinandersetzungen, sie waren in dem Keil drin. Und das ging über mehrere Generationen. Und das Interessante ist, Daniel beschreibt das in allen Einzelheiten. Und weil das so genau beschrieben ist, sagen die ungläubigen Theologen, das kann überhaupt nicht vorher geschrieben worden sein. Das ist so minutiös in Einzelheiten beschrieben, das kann alles nur nachträglich aufgeschrieben worden sein, viel, viel später. Bloß als man dann die Höhlen von Qumran fand, dann wurde man ein bisschen kleinlauter, nicht? Dann wusste man, die sind sehr alt, diese Schriften. Sehr, sehr alt. Es ist prophetisches Wort. Das wird also in allen Einzelheiten geschildert. Und jetzt lese ich vor Daniel 11, ab Vers 40. Und zur Zeit des Endes. Wir hatten vorhin gesehen, bis zum Ende, Krieg, Verwüstung und so weiter, bei der 70. Danielswoche. Und hier Daniel 11, Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird in das Land der Zierde eindringen, das ist Israel. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entkommen, Edom und Moab und die vornehmsten der Kinder Ammon. Und er wird seine Hand an die Länder legen und das Land Ägypten wird nicht entkommen. Und er wird die Schätze an Gold und Silber und alle Kostbarkeiten Ägyptens in seine Gewalt bringen und Libyen und Äthiopien werden in seinem Gefolge sein. Aber Gerüchte von Osten und von Norden her werden ihn erschrecken. Und er wird ausziehen in großem Grimm, um viele zu vernichten und zu vertilgen. Und er wird seine Palastzelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem Berg der heiligen Zierde. Das ist Zion, nicht? Und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Also dieser König des Nordens, der also wieder, na, Syrien und Ägypten sind sich schon auch in unseren Tagen nicht ganz grün, der wird durch das Land der Zierde ziehen, er wird Jerusalem belagern, wird es einnehmen, wird den dann vom Antichristen bewohnten Tempel zerstören und wird weiterziehen bis Ägypten, wird auch Ägypten unterwerfen und dann wird er Gerüchte hören und wird zurückziehen. Und dann schlägt er sein Palastzelt auf, wie wir gesehen haben, zwischen dem Meer und der Stadt der Zierde, Jerusalem. Und dann wird er zu seinem Ende kommen. Das wird der Herr Jesus selbst bereiten, das Ende. Das ist, wenn der Herr Jesus kommt, seinen Fuß auf den Ölberg setzen wird. Wo sich der Ölberg spalten wird und es wird ein Tal entstehen, wo sein Volk hinflüchten wird, dann wird der König des Nordens sein Ende finden. Wir haben am Ende beim Volk Israel drei große Widersacher. Wir haben das Doppelpack, wenn ich das so nennen darf, Haupt über das Römische Reich plus Antichristen. Das wird in Harmagedon besiegt, durch den Herrn, der vom Himmel herkommt. Da setzt er den Fuß nicht auf den Ölbecher, kommt vom Himmel her. Scheint mir dort noch nicht auf die Erde zu kommen, sondern ein Gericht, was er von oben her ausführt. Dann kommt, das werden auch die Gerüchte sein, die der König des Nordens hören wird in Ägypten, diese Vernichtung des römischen Heeres und des Antichristen. Und dann zieht er wieder nach Jerusalem, dann kommt der Herr Jesus und wird auch ihn endgültig vernichten. Dort setzt er den Fuß auf den Ölberg. Und dann bleibt noch eine Macht. Das ist der König des äußersten Nordens. Das ist Russland. Und die fallen erst ein nach Israel, wenn Israel schon in Frieden wohnt. Und dann werden auch sie ihr Ende finden. Aber noch einmal, es ist jetzt im dritten Psalmbuch, da geht es um diesen König des Nordens und die Bedrängnis, die er bringt. Die beiden Bücher hatten wir jetzt hinter uns. Die Leiden des Überrestes unter dem König des Nordens. Das ist das große Thema des dritten Psalmbuches. vierte Psalmbuch sagt ich, die Regierung des Herrn im tausendjährigen Reich und dann die Wege Gottes im Rückblick mit seinem Volk. Jetzt sind wir also gerade in der Mitte. Was interessant noch ist im dritten Buch der Psalmen, übrigens eins hatte ich vorhin beim zweiten Buch vergessen, entschuldigt den Nachtrag. Was sehr auffällig ist im zweiten Buch der Psalmen ist, wie wenig der Bundesname Gottes, Jahwe oder Jehova, wie es früher hieß, im zweiten Buch der Psalmen vorkommt. Das liegt daran, dass der Überrest außerhalb des Landes ist und geflüchtet und an den ganzen jüdischen Zeremonien nicht teilnehmen kann. Sie wenden sich fast immer an Gott, an Elohim, aber nicht an den Bundesgott, weil praktisch der Bund gebrochen ist. Und sie spüren das auch, weil eben all die Dinge, die den Bund charakterisiert haben, nicht realisierbar sind. Darum kommt der Name Jehova oder Jahwe ganz, ganz wenig vor im zweiten Psalmbuch. Was im dritten Psalmbuch sehr wichtig ist, dass es dort nicht nur um die Juden geht, wir sprechen ja heute von Juden, wir sprechen im Allgemeinen nicht von Israeliten, nicht? Das liegt daran, müssen wir auch wieder zurückgreifen, es gab ja nach Salomo unter seinem Sohn Rehabeam, dem Enkel Davids, eine sogenannte Reichsteilung, die 10 Stämme, das sogenannte Nordreich, und die 2 Stämme Juda und Benjamin, auch das ist der königliche Stamm, David war ja aus dem Stamme Juda, das sogenannte Südreich. Und da ist auch nie wieder eine Vereinigung zwischen diesen 12 Stämmen erfolgt, sondern sie blieben getrennt, diese beiden Bereiche. Und das Nordreich ist damals durch den Assyrer, durch einen König der Assyrer, vor den Babyloniern, zeitlich noch vorher, weggeführt worden aus dem angestammten Gebiet. Und diese 10 Stämme sind im Gegensatz zu den 2 Stämmen nie aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Während bei den 2 Stämmen, die ja dann erst später unter dem babylonischen Weltreich in Gefangenschaft nach Babel kamen, sie sind nach 70 Jahren zurückgekehrt. Sie konnten zurückkehren. Nicht alle sind zurückgekehrt, aber sie hatten die Möglichkeit zurückzukehren. Ja? Sodass die Menschen, die den Herrn Jesus dann erwartet haben, als er kam als Messias, waren vorwiegend solche aus dem Stamme Juda und Benjamin. Darum der Ausdruck Juden. Während die 10 Stämme Israel, wird es auch oft genannt, oder Ephraim im Alten Testament, weil er der größte Stamm von den 10 war. Wir wissen bis heute nicht, wo sie sind. Aber das dritte Buch der Psalmen, da wird immer am Ende gezeigt, auch die 10 Stämme werden wieder zurückgebracht. Gott wird sie finden oder der Herr Jesus wird sie finden und dann werden diese 2 Hölzer die 2 Hölzer wieder zusammengelegt werden, die eigentlich zusammengehören. Der Überrest ist mit schrecklicher Angst erfüllt, da er mit ansehen muss, vielleicht nicht miterleben muss, aber mit ansehen muss, wie der König des Nordens das Land verwüstet. Die Verse hatte ich vorgelesen. Verwüstung, Tod, Zerstörung als Folge der Invasion sind wiederkehrende Motive dieses Buches. Ihr seht die Menge, ihr bekommt das ja, die Menge der Bibelstellen in diesem dritten Psalmbuch, die von diesem Problem sprechen. Immer wieder wird das angeführt. Wir werden das nachher im Psalm 73 uns zum ersten Mal anschauen. Dieses Psalmbuch, das sehr viel kürzer ist wie das zweite Psalmbuch, können in drei Gruppen eingeteilt werden, wie hier aufgeführt. Jede dieser Serie, dieser drei Serien, beginnt mit der Verwüstung des Landes durch die einmarschierenden Armeen des Königs des Nordens und zeigen dann das Kommen des Herrn. Erstens zur Errettung des gottesfürchtigen Überrestes, zweitens zur Vernichtung des Feindes und zur Wiederherstellung auch der 10 Stämme Israels. Erste Serie. Die Treuen in Israel gehen durch schwere Prüfungen und finden Trost im Psalm 73. Jerusalem, besonders der Tempel, sind zum großen Teil verwüstet. Das beschreibt uns Psalm 74. Dennoch loben die gottesfürchtigen Gott und vertrauen darauf, dass er Recht richtet. Dieses Gottvertrauen, trotz der schwierigen Lage, wird uns im Psalm 75 und 76 beschrieben. Alle diese Übungen, noch einmal, sie sind einerseits ein Gericht, weil die Masse des Volkes dem Antichristen folgend dieses Götzenbild anbeten. Darum hat Gott diesen Verwüster geschickt. Aber betroffen sind auch der gottesfürchtige Überrest. Der leidet auch unter all diesen Dingen. Bedenken wir, dass nicht alle fliehen konnten. Siehe die Schwangeren zum Beispiel. Sie sind weiter im Land und erleben all diese schrecklichen Dinge mit. Und diese Übungen dienen dazu, innere Übungen zu erzeugen bei ihnen und sich zu prüfen. Das geht ja uns auch so, dass immer eine Zeit der Übung, sei es durch Krankheit, sei es durch ernste Ereignisse, dazu führen, dass wir unser Leben überprüfen. Im Psalm 78 wird dann gezeigt, wie der Glaube gestärkt wird, indem sie zurückblicken auf die Wege Gottes mit seinem Volk. Dann Psalm 79 fängt wieder an mit diesem Thema, das Land, Jerusalem, Tempel zerstört. Zweite Beschreibung dieses schlimmen Zustandes. Dann die Bitte an Gott, er möge eingreifen, wie er es doch früher auch getan hat. Dann sie erkennen die Ursache all dieser Züchtigung, das ist die Untreue Israels. Dann wollen wir uns ein bisschen mit Psalm 84 beschäftigen, ein wunderbarer Psalm da mittendrin wieder. Diesem Psalm folgt ein Lobpreis. Und das Ende ist wieder Psalm 87. Jerusalem wird ein Zentrum des Segens sein und der Regierung für die ganze Erde. Und dann noch zwei Psalmen, wo in dem ersten Psalm all die Not vor dem Volke steht, im zweiten Psalm der Ausblick nach vorne, und es endet wieder mit der Beschreibung des Friedensreiches des Herrn Jesus. Und das ist immer dieses, Entschuldigung, wenn ich so sage, gleiche Muster. Es beginnt mit dem schlimmen Zustand, in dem sie sind, durch diesen Feind, der ins Land eingebrochen sind, und es endet immer damit, dass letzten Endes der Herr Jesus den Sieg davontragen wird. Ja, jetzt nehme ich einen dieser Anfangspsalmen von diesem Buch, den Psalm 74, nicht den Psalm 73, der ist ja bekannter, den Psalm 74, weil da auch deutlicher geschrieben wird, was ihr Problem ist. Gott, warum hast du verworfen für immer? Raucht dein Zorn gegen die Herde deiner Weide? Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, erlöst als dein Erbteil. Des Berges Zion, auf dem du gewohnt hast, merken wir das, nicht auf dem du wohnst, auf dem du gewohnt hast. Das, jetzt sieht es ganz anders aus, nicht? Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. Das ist, was sie vor Augen haben, Trümmer. Die Stadt liegt in Trümmern und das schon so lange. Alles im Heiligtum hat der Feind zerstört. Deine Widersacher brüllen inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihr Zeichen als Zeichen gesetzt. Sie erscheinen wie einer, der die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes. Und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk insgesamt mit Beilen und mit Hämmern. Das ist also wortwörtlich gemeint, dass im Tempel alle Zierat zertrümmert wird von diesem König des Nordens. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen, allesamt. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Land. Ja, und dann taucht immer die Frage auf, bis wann, nicht? Die wir auch beim Propheten Habakuk finden, nicht? Bis wann? Wie lange soll das denn so gehen? Soll der Feind deinen Namen immerfort verachten? Dann erinnern sie sich daran, was Gott einst getan hat, Ägypten gegenüber. Ja, ich will nicht viel mehr sagen, das ist hier einfach die Schilderung der Zerstörung des Heiligtums und ihre Empfindungen darüber. Psalm 84, dieser besondere Psalm da von den Söhnen Korahs. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Denken wir an Psalm 43, da war dies auch, nicht? Da war das auch. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir und ihr auch. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Aber doch im Zusammenhang mit dem Tempel, nicht? Es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Das ist jetzt beachtenswert. Jetzt muss man die Geschichte kennen der Söhne Korahs. Man muss ein bisschen was wissen über Korah. Korah war ein Levit aus vornehmem Haus und er trachtete nach dem, was Aaron gegeben worden war, Zeitgenosse Aarons. Aaron war der Hohepriester und seine Söhne waren die Priester. Aaron war ja auch aus dem Stamme Levi, wie Korah. Aber Gott hatte Aaron berufen und nicht Korah. Und damit wurde Korah nicht fertig. Auch er wollte diesen Dienst haben, den Aaron hatte. Und er rebellierte dagegen. Gott übte Gericht. Und das Gericht bestand darin, dass die Erde sich auftat und die Zelte verschlang, in denen Korah und alle seine Anhänger lebten. Und Mose hatte damals gesagt, trete zurück von den Zelten dieser Leute. Und scheinbar, anders kann man sich es nicht erklären, sind auch die Söhne Korahs zurückgetreten. Das heißt, sie müssen wohl das Unrecht ihres Vaters als solches empfunden haben und wollten sich damit nicht eins machen. Treten zurück und dann ereilt das Gericht sie nicht. Sie durften dann weiter den Levitendienst ausüben, waren dann, das kann man bei nachlesen in den Büchern der Chroniker, sie waren dann unter David hatten sie ganz besondere Funktionen. Sie wurden Torhüter im Tempelbereich. Sie waren die Torwächter geworden. Die Leviten hatten ja vor allem ihre Hauptaufgabe war es gewesen, solange das Volk Israel durch die Wüste zog, das Heiligtum zu tragen. Das wurde ja immer abgebaut, wieder aufgebaut. Und das war der Dienst der Leviten. Als dann später der Tempel stand, empfiel ja diese Arbeit. Und man musste neue Aufgaben für die Leviten finden. Und David hat dann zum Beispiel diese Söhne Korahs zu Torhütern gemacht. Aber sie hatten, weil sie keine Priester waren, sie waren keine Nachkommen Aarons, sondern Korahs, konnten sie nicht ins Heiligtum hinein. Denn in das Heiligtum, in den Tempel selbst, durften nur die Priester eintreten. Ein König hat das mal versucht, er ist aussätzig geworden. Ein frommer König. Gott hat ihn mit Aussatz geschlagen. Und der Bereich, wo sie gedient haben, waren die Vorhöfe. Und darum heißt es hier, meine Seele trachtet nach den Vorhöfen des Herrn. Das hat eine Bedeutung. Sie sagen nicht, sie trachten nach dem Heiligtum. Nein! Sie haben jetzt ihren Teil verstanden. Das ist nicht unsere Aufgabe. Dann sind sie auch zufrieden mit den Vorhöfen. Sogar der Sperling hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wohin sie ihre Jungen legt. Deine Altäre, Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Das war gleichsam, das war ihr Zuhause. Der Brandopferaltar, zumindest er, stand ja im Vorhof. Den konnten sie sehen. Den Räucheraltar, der stand im Heiligtum, den konnte ein Sohn Korahs nicht sehen. Denn da hatten sie keinen Zutritt. Aber sie wussten natürlich, da drin gibt es den goldenen Altar nicht. Aber das war, wo sie zu Hause waren. Glückselig, die in deinem Hause wohnen. Da meinen sie die Priester mit. Und sie sagen, das sind wir nicht. So bevorzugt sind wir nicht. Aber die sind glückselig. Sie sind zufrieden mit ihrem Platz jetzt. Stets werden sie dich loben. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Das ist ein Satz, der gilt für uns Christen auch, nicht? Derjenige ist glückselig, dessen Stärke in Gott ist und in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Wenn, nehmen wir einmal an, du beabsichtigst irgendeine Sache und du willst sie mit List erreichen, dann sei ganz sicher, das sind keine gebahnten Wege in deinem Herzen. List ist niemals ein gebahnter Weg im Herzen. Wer mit List etwas versucht, hat Gott nicht auf seiner Seite. Wenn sie durchs Tränental gehen, diese glückseligen Menschen, deren Stärke in Gott ist, machen sie es zu einem Quellenort. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich denke, die Älteren ganz sicher, aber vielleicht auch Jüngere. Da war eine Situation der Tränen. waren schwere Umstände, Niedergeschlagenheit ist da. Und plötzlich kommt jemand, der eben diese Eigenschaft hat, dass Gott seine Stärke, dessen Stärke in Gott ist, in seinem Herzen gebahnte Wege. Und das ist wie jemand, der, ja, wie eine Quelle mitten in diesem Tränental. Mal ganz besonders können wir das natürlich beim Herrn Jesus sehen. Ganz besonders bei dem Herrn Jesus. Ich denke an jene Szene, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern sich der Stadt Nain nähert. Und da geht gerade aus dem Stadttor heraus, kommt ein Zug, der zum Friedhof hingeht. Da ist eine Witwe, die hat nur einen Sohn und er war gerade gestorben und er wird zu Grabe getragen. Ein Tränental, keine Frage, ein Tränental. Und da kommt der Herr Jesus. Und dann gebietet er Halt und er weckt jenen Jüngling auf aus den Toten. Und plötzlich war eine Quelle da. Bei ihm ist es ganz deutlich, dass er ist ein Mensch, dessen Stärke in Gott war, in dessen Herzen gebahnte Wege waren und er überall, wo er hinkam, Segen verbreitete mitten im Tränental. Aber es ist schön, wenn auch Gläubige so nahe beim Herrn sind, dass sie in solchen Umständen, wo andere weinen, wo andere niedergeschlagen sind, Erquickung bringen können. Sie, die so, diese glückseligen Menschen, sie gehen von Kraft zu Kraft. Denke jetzt an Paulus, nicht? Da haben sie ihn gerade gesteinigt. Und dann steht er auf und geht in die nächste Stadt und verkündigt das Evangelium wieder. Von Kraft zu Kraft. Wir wären wahrscheinlich erstmal in Reha gegangen oder was weiß ich. Ja. Gut, das war Gnade Gottes, ja. Das ist auch klar. Es war eben nicht seine eigene Kraft. Aber er ist wirklich von Kraft zu Kraft gegangen. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Ja, sie sind im Moment nicht in Zion. Zion, der Berg der Gnade. Du, unser Schild, sieh, o Gott, und schau an das Angesicht deines Gesalbten. Das ist natürlich der Messias. Das tut Gott, wenn ich jetzt an Gott, den Vater, denke, das tut Gott unentwegt. Er sieht auf seinen Sohn. Und jede, ja, weil der Herr Jesus vor seinen Augen ist und wir mit dem Herrn Jesus verbunden sind, kommt nur Gnade von diesem Gott zu uns, weil er in das Angesicht des Herrn Jesus schaut. Jetzt die nächsten Verse werden wieder verständlich, wenn man daran denkt, es sind Söhne Korahs. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen, nicht im Heiligtum, in deinen Vorhöfen, ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen, im Hause meines Gottes. Weiter geht's nicht. Für einen Korhiter geht es nicht weiter. An der Schwelle stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Hier war übrigens wieder ein Unterschied zum Alten Testament. Im Alten Testament gab es eine Familie, die waren Priester und nur sie, Nachkommen Aarons. Im Neuen Testament ist jeder Gläubige ein Priester. Und wir alle haben das gleiche Vorrecht, ins Heiligtum zu gehen. Das Heiligtum ist nicht ein mit Händen gebautes Heiligtum, ist auch nicht dieser Raum hier. Das Heiligtum ist der Himmel selbst. Der Herr Jesus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, sondern in den Himmel selbst. Und wenn wir ins Heiligtum gehen, dann gehen wir im Glauben, natürlich nicht mit dem Leibe nach, im Glauben erscheinen wir vor dem Thron Gottes. Und da hat jeder Gläubige das gleiche Vorrecht. Das ist ein Unterschied zum Alten Testament. Noch der letzte Satz, Herr der Heerscharen, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut. Tun wir das alle? Tue ich das? Auf Gott vertrauen. Und noch einmal, wir hatten vorhin in dem zweiten Psalmbuch gesehen, wo ist dein Gott, euer Gott? Wo ist er denn? So dreckig geht's euch, wo ist denn euer Gott? Und glückselig der Mensch, der auf Gott vertraut. Auch dann, wenn die äußeren Umstände gar nicht so schön sind. Immer noch Gott vertrauen. Dieser Mensch wird glückselig genannt. Nun der Psalm 88. Das ist wieder so ein Notpsalm. Es ist ein Psalm, das ist manchmal gar nicht so ganz einfach. Diese Psalmen, sie bringen einerseits zum Ausdruck das Empfinden des Überrestes, des frommen Überrestes inmitten all dieser Schwierigkeiten, aber es sind Empfindungen, die auch der Herr Jesus hatte. Und darin hat er sich eins gemacht. Wir lesen in einem Bibelwort, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Es gibt keine Empfindung des Überrestes an Not, an Leid, wo der Herr Jesus sagt, ja, das ist mir völlig unbekannt, das kann ich nicht nachempfinden, das habe ich nie erlebt. Nein, er hat das alles durchlebt. Ein Psalm, der recht bekannt ist. Auch dieser Psalm, wie gesagt, der ist einerseits der Ausdruck der Empfindungen des Überrestes, andererseits aber auch der Ausdruck der Empfindungen des Herrn Jesus. Wenn wir hier zum Beispiel lesen, du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen. Auf mir liegt schwer dein Grimm und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Wir alle, glaube ich, haben das schon einmal gehört, dass diese Verse vielleicht in der Stunde des Brotbrechens von einem Bruder vorgelesen wurden. Und natürlich haben wir sie dann verstanden als Verse, die etwas beschreiben von den Empfindungen des Herrn Jesus. Auf dem Kreuz von Golgatha lag der Grimm Gottes auf ihm. Ja. Ist das jedem meiner Zuhörer klar? Der Herr Jesus ist nicht nur einen Märtyrertod gestorben. Nicht nur. Er ist auch einen Märtyrertod gestorben. Er wurde umgebracht und er ist auch ein Märtyrer, aber er ist weit mehr. Er ist gestorben als Träger der Sünden. Ein Satz, den ihr euch vielleicht einmal merken könnt. Der Herr Jesus hat gelitten, erstens um der Gerechtigkeit willen von Seiten der Menschen. Weil er der Gerechte war, hat er gelitten unter den ungerechten Menschen. Und diese Leiden gingen so weit, dass sie ihn ans Kreuz geschlagen haben. Aber er hat um der Sünde willen gelitten. Auch Zweitens, um der Sünde willen gelitten von Seiten Gottes. Gott muss Sünde strafen. Und er hat ihn gestraft. Wir lesen das deutlich, Jesaja 53, du hast ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde zerschlagen, von Gott auch. Und das sehen wir ja am Kreuz so deutlich. In der Jugendstunde würde ich jetzt fragen, wie lange war der Herr Jesus am Kreuz gegangen? Und dann hoffe ich, dass jeder Jugendliche weiß, etwa 6 Stunden. Und diese 6 Stunden teilen sich eindeutig in 2 Teile. Die ersten 3 Stunden, und dort, die lesen wir sehr ausführlich in den Evangelien. Das ist das, wo geschildert wird, was der Mensch getan hat. Wo sie ihn schmähen und verspotten. Und dann kommen die zweiten 3 Stunden. Und da wird nicht viel gesagt. Da heißt es nur, von der 6. bis zur 9. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land. Und zur 9. Stunde schrie er mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Von den Menschen war er schon längst verlassen. Aber Gott hat ihn verlassen. In diesen 3 Stunden der Finsternis, da wurde er von Gott gerichtet wegen unserer Sünde. Da hat er gesagt, auf mir liegt schwer dein Grimm. Das war es, wo er im Garten Gethsemane vor zurückgeschreckt ist. Wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Dann finden wir diesen hier, meine Bekannten, hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Gräuel gesetzt. Nicht? Wir wissen das schon sehr früh, jetzt wenn wir an den Herrn Jesus denken, seine Brüder dem Fleische nach, also die späteren Söhne von Maria, gesagt haben, er ist von Sinnen, nicht? Er ist von Sinnen. Die haben den für ein bisschen verrückt gehalten, nicht? 2 von ihnen, wissen wir, sind zum Glauben gekommen. Ob alle, wissen wir nicht, aber 2 von ihnen ganz sicher. Judas und Jakobus, die dann später auch Briefe geschrieben haben, waren leibliche Brüder oder waren weite spätere Söhne von Maria mit Josef. Aber hier, meine Bekannten, hast du von mir entfernt. Nicht? Da heißt auch, deine Mutter ist draußen. Und dann hat der Jesus gesagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Sind es nicht die, die den Willen meines Vaters tun? Es geht noch mal ein bisschen zurück vorhin zu dem Psalm, vergiss deine Verwandtschaft. Der Herr Jesus hat in einer gewissen Weise das auch beiseite gelegt. Beachten wir, ich sagte vorhin, die Pflicht, unseren Eltern zu helfen, auch wenn sie ungläubig sind, bleibt. Und das sehen wir auch beim Herrn Jesus, als er am Kreuz hängt. Da sagt er zu Johannes, siehe deine Mutter. Josef lebte wahrscheinlich schon nicht mehr. Sie brauchte einen Versorger. Und dann bittet der Herr Jesus Johannes, seinen Jünger Johannes, sich um seine Mutter zu kümmern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, auf der Hochzeit zu Kana Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das ist die andere Seite. Klare Trennung, ich habe hier ein Werk zu tun und hast du mir gar nicht reinzureden. Und das ist auch für uns so, es gibt Dinge, wo die Verwandtschaft sich reinmischen will bei uns, nicht zum Guten, und da müssen wir Grenzen ziehen. Umgekehrt aber bleibt unsere Verpflichtung, der Verwandtschaft gegenüber ihnen in Liebe zu begegnen. Das ist nicht immer einfach. Wir sprachen auch in der Pause ein bisschen über das Problem. Das ist nicht einfach. Aber hier sehen wir, meine Bekannten hast du von mir entfernt. Wenn wir auch jetzt an Bekannte, nicht nur Verwandtschaft denken, nicht? Da, die Jünger sind alle geflohen. Am Kreuz stand vielleicht nur Johannes. Er war da. das ist keine Frage. Ob irgendein anderer Jünger am Kreuz war, wissen wir nicht. Und dann sehen wir, hier wird immer der Tod, kommt hier, nicht? Wird ihm Güte im Grab erzählt, im Abgrund deine Treue. Ja, wie gesagt, dieser Psalm beschreibt einerseits die Empfindungen des Herrn Jesus, andererseits ist es aber auch das, was der Überrest empfinden wird in seiner Not. Auch das sind ganz ähnliche Empfindungen. Und jetzt möchte ich schließen mit diesem Psalm. Es ist der letzte Psalm des dritten Buches. Ich habe nicht den ganzen Psalm aufgeschrieben, er ist zu lang, er passt gar nicht auf eine Seite. Ich möchte ihn einfach vorlesen, um zu zeigen, wie der Feucht im Psalm 88, wo wir einen Blick ja, in eine Seele genommen haben, die völlig am Boden ist. Ja. Die Gütigkeiten des Herrn will ich besingen in Ewigkeit. Von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Mund kundmachen deine Treue. Denn ich sagte, in Ewigkeit wird die Güte gebaut werden. Die Himmel, in ihnen wirst du feststellen deine Treue. Ein Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Nachkommen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Hier haben wir wieder das Reich vor uns und den Herrn Jesus auf dem Thron. Und die Himmel werden deine Wunder preisen, Herr, und deine Treue in der Versammlung der Heiligen. Denn wer in den Wolken ist mit dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn gleich unter den Söhnen der Starken? Er ist ein Gott, schrecklich in der Versammlung der Heiligen und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind. Herr Gott der Heerscharen, wer ist mächtig wie du, o Jah? Und deine Treue ist rings um dich her. Du beherrschst das Toben des Meeres. Und erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Du hast Rahab, Rahab ist mein Bild von Ägypten, ja, ein Name für Ägypten. Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen. Mit einem starken Arm hast du deine Feinde zerstreut. Dein sind die Himmel und dein ist die Erde, der Erdkreis und seine Fülle. Du hast sie gegründet. Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Herborn jubeln in deinem Namen. Du hast einen gewaltigen Arm. Stark ist deine Hand, hoch deine Rechte. Gerechtigkeit und Gericht sind die Grundfeste deines Thrones. Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her. Glückselig das Volk, das den Jubelschall kennt. Herr, im Licht deines Angesichts wandeln sie. In deinem Namen frohlocken sie den ganzen Tag und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Denn die Zierde ihrer Stärke bist du und durch deine Gunst wird unser Horn erhöht werden. Denn der Herr ist unser Schild und der Heilige Israels ist unser König. Wie gesagt, ich habe jetzt mitten in diesem Psalm aufgehört und wenn man den vergleicht mit dem Psalm 88, das ist so ein krasser Gegensatz. Ja. Und noch einmal, das sagen sie, ohne dass die äußeren Umstände sich geändert haben. Und das ist Glaube. Und ich weiß nicht, ob unter meinen Zuhörern gerade jemand ist, der wirklich unten durch muss, der durch Schwierigkeiten geht, vielleicht nicht ganz so schlimm, wie hier die diesen Psalm 88 geschrieben haben. Aber was ist dein Blick von Gott? Kannst du auch das so sagen wie da im Psalm 89? Dass Gott gesehen wird als der, der über allem ist. Noch einmal diese Verse: Du beherrschst, hier in der Mitte, du beherrschst das Toben des Meeres, erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging wie mir, als ich diese Verse las. Da dachte ich natürlich an die Begebenheiten auf dem See Genezareth, wo die Jünger auf der Überfahrt sind. Die Wogen gehen hoch. Einmal haben wir ja eine Szene, wo der Herr Jesus selbst mit auf dem Schiff ist. Er schläft im Hinterteil des Schiffes. Und wo sie ihn dann wecken und sagen, liegt dir nicht daran, dass wir umkommen. Und wo der Herr dann den See beruhigt. Der Wind legt sich. Ein anderer Mal ist er nicht mit ihnen auf dem Schiff und sie sind auf der Überfahrt und leiden Not. Und zwar lange. Er hat sie, Matthäus 14, er hat sie früh am Abend weggeschickt, über den See zu fahren und kommt zu ihnen in der vierten Nachtwache. Das ist zwischen morgens 3 und 6 Uhr, die vierte Nachtwache. Da kommt er zu ihnen. Da waren sie mindestens schon 9 Stunden auf dem Wasser gewesen, hatten angekämpft gegen den Wind und die Wellen. Und dann kommt er und beruhigt die See. Wer ist denn dieser? Wer ist denn dieser? Dass ihm auch diese Naturgewalten so gehorchen, ja, da ist klar, wer das ist, nicht? Da haben wir es doch gelesen. Du beherrschst das Toben des Meeres, erheben sich seine Wogen, du stillst sie. Und das können wir übertragen auf unsere Lebenssituation. Und noch einmal, manchmal halten sie an. Ihr könnt jetzt sagen, Horst, du hast da vorne leicht reden, du bist ja im Moment nicht drin, nicht? Das ist so, ja. Aber zu seiner Zeit stillt er sie. Und wenn wir, ich hatte diesen Psalm ja nicht gelesen, will aber daran erinnern, noch zum Schluss. Den ersten Psalm dieses dritten Buches, Psalm 73, Vers 3, das ist von Asaf, ein bekannter Psalm, den sicher viele von euch schon oft gelesen haben. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Nicht sind sie im Ungemach der Sterblichen und mit den Menschen werden sie nicht geplagt. Und so weiter. Da hat er sich verglichen mit den Ungläubigen. Er hat gesagt, denen geht's gut, blendend. Die haben keine Schwierigkeiten. Und ich? Jeden Tag ist, morgen ist meine Plage neu. Ja, warum? Warum? Dasselbe Problem finden wir beim reichen Mann und beim Lazarus. Ne? Der reiche Mann, dem ging's gut, er hatte jeden Tag eine schöne Tafel, nicht, mit Hausmusik und allem, ja, dem ging es richtig toll. Und Lazarus, der hoffte, ein paar Brotkrumen zu ergattern, die da vom Tisch fielen. Ja. Und so auch kann bei uns die Frage entstehen, warum geht es dem so gut? Der glaubt nicht mal an dich, Gott, und dem geht es gut. Und mir, der ich doch ein Gläubiger bin, warum geht es mir schlecht? Ja. Man kann nicht auf alles eine Antwort finden. Aber eins ist ganz sicher. Der ungläubige Mensch wird von Gott nicht erzogen. Gott erzieht den Ungläubigen nicht. Den alten Menschen kann man nicht erziehen. Er bleibt so, wie er ist. Aber der neue Mensch, der wird erzogen. Und weil wir auch eben noch die alte Natur haben, hat Gott bei seinen Kindern, hat er mit uns zu tun. Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das geht meistens nur durch Übungen. Wir lernen in Übungen. Und darum haben wir es oft manchmal nicht so gut wie die Ungläubigen. Gott schleift uns. Gott erzieht uns. Und das tut manchmal weh. Aber Gott hat ein Ziel. Das verliert er nie aus den Augen. Und er wird uns auch nicht über Gebühr dabei belasten. Er gibt auch den Ausgang. Wir sehen das so schön bei Hiob. Dieses Thema wird oft in der Bibel angeschnitten. Hiob ist ein Paradebeispiel dafür. Auch da trat das Problem auf, warum geht es Hiob so schlecht? Die Freunde hatten nur eine Erklärung: Du musst schwer gesündigt haben. Du musst schwer gesündigt haben. Hatte er aber gar nicht. Hatte er nicht. Und Hiob verstand selbst auch nicht. Er hat nämlich gedacht: Also eigentlich muss mir es ganz gut gehen. Denn ich bin ein Frommer. Der dachte genauso wie die Freunde. Der hat gedacht, die Frommen, die werden gesegnet, bis der Segen, was weiß ich wo, überströmt. Und die Ungehorsamen und die Bösen, die kriegen immer eins auf die Finger. So war es gedacht. So hatten die Freunde gedacht. Und hatten gesagt, also Hiob ist einer, dem gehört es auf die Finger gehauen. Der muss schlimme Sachen gemacht haben. Hiob hat das aber nicht gemacht. Aber dachte genauso wie die Freunde. In Wirklichkeit dachte er genauso. Aber er wusste, ich habe nichts Schlimmes getan. Aber Gott, da musst du dich geirrt haben. Ne? Gott, du musst dich geirrt haben bei mir. Der versuchte dann zum Schluss Gott auf die Anklagebank zu schicken. Ne? Und er wollte mit Gott mal Tacheles reden. Ne? Ja, dann hat Gott mit ihm geredet. Und dann war er so klein. So klein. Und als Gott ihn so weit hatte, dass er sagte, ich bereue in Staub und Asche. Dann nahm Gott alle Übungen weg, auf einen Moment. Und sie alle vorbei. Gott war zum Ziel gekommen mit Hiob. Und Gott kommt zum Ziel mit uns. Gott kommt zum Ziel auch mit seinem alten Volk. Da wird er auch zum Ziel kommen. Aber es muss durch tiefe, tiefe Not gehen. Die große Drangsal Jakobs. Da müssen sie durch. Danach aber werden sie das, was ihr Glaube schon sieht, bei dem Überrest, das werden sie dann auch in Realität erleben, mit Christus herrschen, 1000 Jahre.